Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, Hannah hier. Kurzer Hinweis vorweg. Ich habe leider in der Verpeiltheit der Aufnahme irgendwie einen Knopf nicht gedrückt. Deswegen hört ihr hier unsere Backup-Aufnahme. Wir wollten aber auch nicht diese interessante Diskussion, die auch teilweise ein bisschen merkwürdig ist, aber wollten wir euch nicht vorenthalten. Und deswegen hört ihr hier den Backup. Aber ja, verzeiht bitte die Audioqualität.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Wir sind hier wieder im Abstandsstudio. Ich bin Adam und mit mir ist dabei heute...
Moin, moin, Hannah hier.
Wir besprechen den 25. Ja, oh, ihr habt richtig gehört. Marvel Cinematic Universe Film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Wir waren zum ersten Mal seit 18 Monaten zusammen wieder mal in einer PV. Das ist wirklich schon so lange her. Und wollen uns jetzt diesen Marvel-Streifen von Daniel Cretton, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, oder Cretton, ihr wisst ja, wie wir Namen aussprechen, dem Regisseur von Short Term 12, Stille Helden, Schloss aus Glas oder Just Mercy besprechen. Und so ein bisschen wieder natürlich, wie ihr es gewohnt seid, mit einem spoilerfreien Teil und einem etwas spoilerigeren Teil am Ende hier uns damit beschäftigen.
Adam, ich glaube, wenn es einen Podcast gibt, wo wir viele Namen auch wieder falsch aussprechen werden,
oh Gott, ja,
wird das heute sein. Das tut mir wirklich leid.
Schon mal eine Blanko-Entschuldigung an alle Leute da draußen für die Aussprache der Namen. Es ist auch wirklich sehr schwer bei diesem Film tatsächlich für uns.
Und ich habe mir wirklich noch ein paar Interviews angeschaut und wollte mir merken, wie es ausgesprochen wird. Ich muss aber leider auch passen teilweise. Also es tut mir wirklich leid. Ich habe es versucht.
Plus es gibt noch eine Diskrepanz zu den Figurennamen in den Comics. Also alles ein bisschen kompliziert diesmal. Ja, ich erwähnte schon den Regisseur Daniel Cretton. Der hat das Drehbuch auch ein bisschen mitgeschrieben, zusammen mit Dave Callahan. Genau, und das ist eine Marvel-Figur, die es seit 1973 schon gibt. Hm. Eine relativ, würde man sagen, wahrscheinlich obskure Marvel-Figur. Befrage mal 100 Marvel-Fans auf der Straße, dir eine Einsatzzusammenfassung zu Shang-Chi zu geben. Und ich glaube, es würde ihnen schwerfallen tatsächlich. Es ist so eine Figur, die 1973 im Zuge dieser ganzen Martial-Arts-Hype-Geschichte entstanden ist. Damals kam Enter the Dragon von Bruce Lee in die Kinos und war so ein Mega-Erfolg. Bruce Lee ja viel zu früh auch leider verstorben, hatte nur relativ wenig Spielfilme dann auch gedreht, aber Box-Office-Erfolge gefeiert. Dazu empfehle ich auch auf jeden Fall, wer Disney Plus hat, die fantastische Dokumentation dazu, Be Water, die Bruce Lee-Story. Und kurz danach dachte man sich auch bei Marvel, wir gehen mal auf den Martial-Arts-Zug drauf und sagen Chu-Chu, Shang-Chi. Und gleichzeitig kam ja auch noch die Serie Kung-Fu mit David Carradine heraus, wo übrigens Bruce Lee auch mitspielen sollte. Aber dann sagte sich wohl der Sender, nee, der ist uns leider nicht westlich genug. Und deswegen kam Daniel Carradine zum Zug.
Aber sag mal, Adam, hast du denn bevor jetzt, was ist das, Phase 4, Phase 5? Wo sind wir jetzt im MCU?
Phase 4.
Bevor Phase 4 angekündigt wurde, hattest du von Shang-Chi gehört?
Klar, also gehört auf jeden Fall. Aber er ist jetzt auch nicht eine Figur bei Marvel, die ständig eine langlebige, fortlaufende Comicreihe hat, sondern jetzt gab es neulich mal wieder im Jahr 2020 eine Miniserie von Jean Lu Yang. Den kennt man außerdem auch von einigen DC-Arbeiten. Da hat er ein paar Superman-Geschichten geschrieben oder der preisgekrönten Graphic Novel American Born Chinese, über den Begriff haben wir nach der PV mal kurz gesprochen. Aber das ist so eine Sache, American Born Chinese ist eine Sache, die ich im Studium zum Beispiel durchgenommen habe in einem Comic-Kurs. Also Jin Lu Yang ist durchaus ein bekannter chinesisch-amerikanischer Autor, der jetzt gerade diese Miniserie geschrieben hat, die von Billy Tan dann illustriert wurde. Und das war so jetzt die jüngste Sache, die es so bei Marvel oder eine der jüngsten Sachen, die es so bei Marvel gab. Natürlich bemüht sich Marvel dann immer, wenn ein Film rauskommt, dann auch mal ein paar Miniserien oder Kollektionen auf den Markt zu bringen. Aber Shang-Chi ist eigentlich eher so ein Teamplayer und mir ist er hauptsächlich dadurch begegnet, weil er ein Mitglied bei den Avengers war und auch den Secret Avengers und den Heroes for Hire. Da habe ich ihn dann eher gesehen, als dass ich mir irgendwie die 70er-Jahre-Comics oder so zu Gemüte geführt habe.
Aber mochtest du ihn? Also war das ein Charakter, den du sehr interessant und spannend fandst?
Das hat sich bisher in Grenzen gehalten, muss ich ehrlich zugeben. Was ich ja auch in meiner Review gemacht habe oder in meiner Filmkritik ist, es drängt sich der Vergleich auf mit Iron Fist. Iron Fist ist nun aber ein westlicher Charakter, weil Danny Rand halt auch ein weißer Typ ist einfach, der dann milliardenschwer ist und Shang-Chi ist halt der asiatische Gegenpol dazu so ein bisschen, der auch so dieses Mystische hat. Er bringt auch so diese Drachenmythologie mit und sowas. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass die neueren Comics mit Iron Fist mir besser gefallen haben als die Shang-Chi-Comics, die so in letzter Zeit rausgekommen sind. Mhm. Obwohl diese Miniserie, die kann man sich mal als Einführung geben. Aber wie wir, glaube ich, auch besprechen werden oder feststellen werden, ist der Film Shang-Chi einfach meilenweit besser als alles, was Netflix zu Iron Fist in der Serie rausgehauen hat.
Oh Gott, manchmal vergesse ich oder verdränge Iron Fist.
Ja, so viel vielleicht zu dem Drumherum-Vorgeplänkel zu der Comic-Geschichte. Also wie gesagt, ich denke auch, also auch bei Panini Comics, der ja der deutsche Lizenznehmer ist von den Marvel-Sachen, findest du jetzt so ein paar Bände rund um Shang-Chi und die werden das natürlich auch nutzen wollen, dass man als Kinogänger ein bisschen Interesse hat. Aber eigentlich ist die Figur noch eine Schippe obskurer als manche andere. Ich würde sie eher so in Richtung Guardians of the Galaxy, was so Comic-Kenntnisse von Leuten angeht, bevor der Film herauskam, hinschieben. Und genauso wie Eternals, die ja auch bald herauskommen. Das sind so relativ obskure Figuren, die Kevin Feige sich dann rausgepickt hat, die er dann zu etwas machen möchte. Und ich habe auch eine These, dass Shang-Chi sich zu Iron Fist verhält, wie sich Eternals zu Inhumans verhalten wird. Nämlich, es ist so ein bisschen, glaube ich, der Beweis, den Kevin Feige antreten möchte, dass die TV-Sachen, die es davor gab, deutlich, ich weiß nicht so richtig, ob man es so sagen kann, aber dass er beweisen möchte, dass man solche Konzepte auch im MCU bringen kann und die im TV halt so ein bisschen stiefmütterlich oder zu schlecht behandelt worden sind.
Na gut, aber Iron Fist und Inhumans sind ja auch wirklich die grausamsten Vertretern von TV-Umsetzungen.
Genau. Von Marvel
zumindest, also, ja. Sorry, von Marvel, genau. Und ich würde ja behaupten, also ich finde immer noch Eternals, die Trailer, ich habe zwei, glaube ich, gesehen, auch einen im Kino, wo man ja immer denkt, ne, das wird vielleicht nochmal ein bisschen einen Push machen, einen positiven Push. Ich fand, es sah wirklich grausam aus.
Der neuere Trailer, wo sie gesagt haben, warum sie nicht eingegriffen haben, den fand ich sogar ein bisschen besser. Aber tatsächlich erinnerte vieles, glaube ich, auch den Otto-Normalzuschauer einfach daran, wie Inhumans damals ein bisschen präsentiert wurde, obwohl das war ja, glaube ich, schon im Trailer auch eine Vollkatastrophe. Ich hoffe auf das Beste, weil der Cast natürlich auch um Meilen da wieder besser ist mit Richard Madden und mit Kit Harington, Jolie, mit Selma Hayek und ganz vielen anderen coolen Leuten noch, dass das vielleicht auch ebenso wie Shang-Chi, und da sind wir uns, glaube ich, einig, ein ordentlicher Film werden könnte.
Also Shang-Chi ist auf jeden Fall ein ordentlicher Film, da kommen wir gleich in der Besprechung drauf. Ich habe weiterhin Angst bei Eternals, aber ich meine, wenn es besser wird als Inhumans, das ist ja keine hohe Latte, die da gelegt wird.
Das hast du natürlich vollkommen recht, ja. Ich weiß auch nicht, was sich dabei gedacht haben, aber das, wenn man jetzt mal zurückblickt zu Eternals, das ist zu Inhumans, mein Gott, das ist ja jetzt auch schon so ein paar Jahre her und ich erinnere mich, dass es damals so eine große PM gab, oh, Inhumans, das wird das erste Marvel-Dingens sein aus dem Fernsehen, was ins IMAX-Kino kam. Und dann so zwei Wochen später, als ich angefragt habe, was ist denn jetzt eigentlich aus der IMAX-Premiere geworden? Ach, nix, machen wir vielleicht doch nicht. Und dann kam die Serie irgendwann so still und heimlich, glaube ich, erstmal über Amazon die Kaufoption nach Deutschland und inzwischen ist sie auch bei Disney Plus gelandet, aber ich glaube, man hüllt inzwischen auch den Mantel des Schweigens einfach darüber, weil es halt einfach leider nicht gut war.
Ja, diese furchtbare rote Perücke und an so einen ganz, ganz schlechten CGI-Hund.
Hey, der Hund war das Beste an der Serie.
Also, das sind meine einzigen Erinnerungen. Und so riesige so Räume, die so ganz leer sind, weißt du, das hasse ich ja sowieso, wenn du so eine futuristische Welt mir zeigst, ne? Wo aber dann die Räume komplett so pappmaché leer sind.
Ja, das war so ein bisschen eine Budgetfrage, glaube ich, auch einfach im Endeffekt.
Aber heute geht es ja um Shang-Chi und ich glaube, das Budget war hoch genug.
Das war hoch genug, ja. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, worum es in Shang-Chi geht. Wir lernen Sean kennen oder Shang-Chi. Der ist eigentlich als Valet unterwegs, beruflich in San Francisco. Ein Valet ist jemand, der sich Autos von Leuten nimmt, die da parken möchten und sie irgendwo einparkt, bis sie sie dann wieder abholen, weil sie irgendwie ins Kino gehen oder sonst irgendwas machen, essen gehen. Und dabei wird er unterstützt von seiner Freundin Katie, gespielt von Awkwafina. Genau, und irgendwann stellt sich heraus, als die beiden nach so einer durchzechten Karaoke-Nacht im Bus sitzen, dass Shang-Chi bzw. Sean eigentlich eine geheime Vergangenheit hatte und in seiner Kindheit mal relativ gut ausgebildet wurde von seinem Vater. Der heißt nämlich Wen Wu, gespielt von Tony Leung. Und er ist der Anführer der gefürchteten Organisation Die Zehn Ringe. Diesen Namen habt ihr vielleicht in Iron Man schon mal gehört. Iron Man 1 tatsächlich, wo ein Mensch namens Mandarin schon mal so ein bisschen angedeutet wurde durch die Zehn Ringe. Später in Iron Man 3 gab es einen Fake-Mandarin und einen zweiten Fake-Mandarin. Und dieser nimmt jetzt Rückbezug hier auf Wen Wu, der tatsächlich ein schon tausende Jahre alter Kriegsherr aus China ist. Und so wird der Bogen gespannt, denn Wen Wu ist der Vater von Iron Fist und dessen Schwester. Und die Schwester heißt Xiao Ling, soweit ich das weiß, gespielt von Meng Gerzeng. Und es geht darum, dass er mit einer Botschaft von der verstorbenen Mutter zu den beiden Geschwistern kommt, der er nachgehen möchte. Aber die Geschwister haben so ein bisschen Zweifel, ob das gute oder schlechte Intentionen sind, die der Vater da hat. So, erstmal relativ spoilerfrei, glaube ich, zu dieser ganzen Angelegenheit.
Ich fand ganz interessant, ich glaube, als wir beide dann, wie gesagt, nach 18 Monaten endlich wieder in der PV zusammensaßen, weil wir ja in unterschiedlichen Städten auch waren, ne, bei den anderen PVs, meintest, hast du dich ja rübergelehnt und meintest noch zu mir, guck mal, das sieht fast aus wie Mulan, nur besser. Ja. Weil der Anfang war ja wirklich nochmal so ein, genau so ein Historien-Rückblick, ne, wo wir auch jetzt hier den Zehn-Ringe-Dude in Anführungsstrichen und seine Armeen und sowas im historischen Kontext sehen. Und dann sehen wir auch, ich dachte zuerst, ich bin vielleicht im falschen Film, weil ich fand auch, es sah natürlich von der Ausstattung her und von den Effekten auch sehr viel besser aus. Aber ich dachte wirklich, wir sind in so einem Sang-Yi-Mu-Fan-Film irgendwie à la Hero oder sowas, weil es dann sehr... Der Anfang ist komplett wirklich wie so ein asiatischer Martial-Arts-Film irgendwie. Und wir sehen dann ja auch Tony Leung und seine Ehefrau, wie sie sich so kennenlernen und einander verlieben. Und da ist auch so eine Slow-Mo-Szene drin, wo so ihre Gesichter so dann so vorbeischweifen im Kampf, in diesem Bambuhain oder was auch immer das ist. Und wir mussten so lachen. Aber ich dachte wirklich kurz so, bin ich eigentlich gerade in einem Marvel-Film? Es wird gerade sehr, sehr anders als sonst.
Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Marvel-Hommage an die Wuxia-Filme. So, du hast es schon erwähnt, Hero, House of Flying Dagger fällt mir da immer ein, Tiger and Dragon, solche Geschichten, wo es dann auch so ein bisschen, wo Leute dann über Bambussprossen zum Beispiel rüberfliegen oder gleiten können tatsächlich.
Sind das Sprossen? Marvel. Ich dachte, Sprossen isst man.
Ja, wenn es so ein bisschen, oder Bambusstäbe vielleicht, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Jedenfalls sind da die Gesetze der Physik manchmal ein bisschen außer Kraft gesetzt. Hier ist es halt auch wieder so ein bisschen so eine Wuxia meets Bollywood Geschichte, als die Eltern kennenlernen Geschichte erzählt wird. Also so ein bisschen blumig ausgeschmückt auch, aber irgendwie ganz süß, aber auch irgendwie ein bisschen eigen, muss man auch erstmal mit umgehen. Was auch ein bisschen eigen ist in Shang-Chi, ist, dass wir, glaube ich, direkt in Untertitel geschmissen werden und man liest nicht zu knapp Untertitel in diesem Marvel-Film. Würdest du da zustimmen?
Ja, deswegen. Also ich glaube alles, ne? Ich dachte wirklich, ich sitze im falschen Film. Und das ist auch relativ lang. Also das sind jetzt nicht so 3 Minuten, sondern ich würde sagen, es sind über 10 Minuten. Und auch dann, wie du sagtest, die Einführung von unserem Helden und seiner besten Freundin, also die sind kein Paar. Ich dachte wirklich, ich bin gerade nicht in einem Marvel-Film. Was ich mir auch hätte denken können, aber ich habe mich, sage ich mal, relativ ferngehalten von Trailern und Co. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich muss auch gestehen, dass ich Shang-Chi so ein bisschen vergessen hatte. Du hattest mich dann ja auf die PV auch wieder aufmerksam gemacht. Deswegen war ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht, sage ich mal, der normale Marvel-Fan am Anfang ein bisschen verwirrt ist. Und zwar 20 Minuten vielleicht verwirrt ist.
Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Und dann wird es ja auch ein bisschen urbaner, muss man ja dazu sagen. Hip-Hop-Klänge begleiten uns. Wir sehen den Alltag von Sean bzw. Shang-Chi bei seiner Arbeit mit seiner Freundin Katie zum Beispiel. Und irgendwann erfahren wir dann halt so ein bisschen mehr über die Vergangenheit. Und dann bleibt es noch ein bisschen urban, aber irgendwann wird es halt auch sogar ein bisschen Magic Martial Arts mäßig dann. Das kann man, glaube ich, schon mal vorweggreifen.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das können wir soweit spoilern. Ich glaube, du meintest auch im Trailer, ist da ja auch ein Teil drin. Dann beginnt wirklich eine Action-Szene da in San Francisco, die wirklich sehr, sehr geil war. Und dann ab dem Zeitpunkt war ich wirklich drin. Ich fand, das war eine tolle Action-Szene. Ich fand, sie waren tolle Kämpfe. Ich fand, das war super geschnitten. Ich fand, sie war witzig. Ich glaube, wir haben auch relativ oft gelacht, ne?
Ja, wir waren, glaube ich,
mit so die einzigen von den Redaktionen.
Die lautesten.
Wir haben so ein bisschen unseren Nachbar so anstecken können. Der hat dann auch öfter gelacht. Also, er saß so schräg, also, ne, mit Abstand natürlich neben mir. Aber wir haben uns gut amüsiert, glaube ich. Und ich finde diese Action-Szene, ich glaube, ne, wir können es erwähnen. Wir haben sie ja schon ein bisschen angeteasert neulich im TVD-Podcast, ne, in einem Bus. Ich fand sie toll. Top. Und auch ja. Hier der Hauptdarsteller, finde ich, macht auch einen sehr, sehr guten Job.
Absolut. Ich finde sowieso, der ganze Cast ist relativ gut. Du hast vorhin den Vergleich zu Mulan ja schon ein bisschen eröffnet. Im Vergleich zu Mulan finde ich das gesamte Ensemble auch einfach mal ein paar Stufen besser ausgewählt. Vom Charme her, vom Schauspiel her. Ich fand Mulan teilweise war mir zu hölzern, muss ich tatsächlich sagen. Und ein bisschen merkte man den Schauspielern an, dass sie nicht unbedingt muttersprachlich alle top-notch waren, was jetzt kein Vorwurf ist, sondern es ist halt so, wenn du chinesische Darsteller oder asiatische Darsteller auch für so ein Projekt wählst, dann musst du da vielleicht auch ein paar Abstriche machen. Da gab es ja zum Beispiel diese Hexenfigur, die mir dann ein bisschen negativ aufgefallen war in Mulan.
Ja, Ligong,
genau, eine Legende im Kino der Region. Aber trotzdem halt mit ein paar Unzulänglichkeiten im Spiel. Aber hier bei Shang-Chi hast du halt tatsächlich einen von vorne bis hinten guten Cast mit Awkwafina, die ihre Awkwafina-Sache macht. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen empfänglich für sein, wobei sie ja jetzt auch schon in Ocean's 8 und Raya and the Last Dragon zum Beispiel zu sehen war und Nora from Queens. Also wer das gesehen hat, der weiß ungefähr, was einen erwartet. Ist auch ungefähr eine ähnliche Humorschiene, würde ich sagen, weil Awkwafina teilt. Das ist so ein bisschen ihr Ding. Aber hier so als beste Freundin passt sie ganz gut rein, die dann auch so ein bisschen unser Point-of-View-Charakter ist für das, was Sean ihr dann erzählt, weil er ihr ja quasi eine neue Welt eröffnet und man dann in die alte Heimat reist, um die Schwester auch für die Mission zu rekrutieren. Und ansonsten ist es auch ganz viel Asian Empowerment, was wir, glaube ich, beide sehr, sehr gut finden.
Total. Also wir dürfen ja nicht vergessen, du sagst ja auch gerade sprachlich, auch gerade bezüglich Mulan, die Darsteller, die man hier gecastet hat, also gerade Awkwafina und auch Samu Liu, wenn ich ihn richtig ausspreche, sind ja sozusagen eigentlich Amerikaner beziehungsweise Kanadier. Ne? Ja. Also Awkwafina ist ja in New York aufgewachsen. Ich glaube, Samu ist in Kanada aufgewachsen. Ne? Hat ja auch schon in ein paar Serien auch mitgespielt und Filmen. Ja. Das ist ja sozusagen eher die Umkehrung, ne, von Mulan. Also du nimmst eigentlich außerhalb Chinas geborene oder groß gewordene Schauspieler und lässt sie dann halt Mandarin sprechen. Oder, ne, ich glaube, sie sprechen ja auch nur sehr, sehr wenig, in Anführungsstrichen.
North American Born Chinese, um das Werk von Jin Lu Yang nochmal zu erwähnen.
Oder so. Und ich meine, das ist ja auch, sage ich mal, wenn ich das sagen darf, also hier, wir können ja die, Tony Leung hast du ja schon erwähnt, das ist ja einer der größten, glaube ich, Cantonese-Kino-Stars.
Absolut, ja.
Ne? Und ich meine auch, irgendwann mal gelesen zu haben, dass er ja auch für Hero war, glaube ich, synchronisiert werden musste auf Mandarin.
Okay.
Also nur vielleicht auch so ganz kurz, also ich kenne mich da ja auch nicht so gut mit aus, aber generell, glaube ich, können wir beide sagen, dass es ja bekannt ist, dass Chinesisch ist ja nicht eine Sprache, sondern das sind verschiedene Sprachen und natürlich die bekannteste ist Mandarin. Aber Kantonese, was du unter anderem auch in Hongkong sprichst, die verstehen sich ja nicht. Also Kantonese und Mandarin, die verstehen sich nicht. Und einer meiner besten Freunde, Mo, wenn der Kantonese-Kino guckt, der guckt es sozusagen mit Untertiteln.
Ja.
Ne? Und ich glaube, Schrift ist relativ ähnlich. Wenn es eine Art von Schrift ist, können die das, glaube ich, lesen sogar auch. Aber Verständnis ist wirklich zero, 0,0. Und ich glaube mittlerweile auch zum Beispiel, dass Tony Young mittlerweile auch Mandarin kann. Aber so wie genau, weiß ich das nicht. Also schreibt uns da gerne, wenn das hier eure Muttersprache ist oder so.
Oder Sinologin.
Genau, an podcast@serienjunkies.de. Aber es ist ja auch zum Beispiel bekannt, dass hier Michelle Yeoh, die ich ja wirklich abgöttisch liebe, ist ja in Malaysia geboren und groß geworden, beziehungsweise dann nach England gegangen. Und die hat, glaube ich, dann irgendwann natürlich Kantonese lernen müssen, weil sie ja auch großer Kantonese-Star ist. Und dann später nochmal Mandarin. Und das finde ich natürlich, also es ist faszinierend, aber nur, dass wir das auch im Hinterkopf behalten, dass das jetzt nicht so simpel ist, sage ich mal, wenn wir sagen, die sprechen alle Chinesisch und gut ist so ungefähr.
Ja.
Und vielleicht noch eine Sache, das fand ich ganz witzig, genau, Awkwafina, ich war ja früher großer Fan, also auch durch ihren sehr, sehr alten und bekannten, also so bekannt war der gar nicht, aber YouTube-Kanal, so in den 2010ern. Ich muss sagen, dass sie mir manchmal auch schon so ein bisschen, dass sie mich auch schon so ein bisschen nervt, weil du hast schon okay. recht, das ist halt sehr, sie spielt halt immer das Gleiche, ne? Also die gleiche Art von Humor und du denkst auch, das ist so ein bisschen sie. Ich mag sie ja eigentlich immer am liebsten, wenn sie damit so ein bisschen bricht. Und sie hat ja so ein bisschen gebrochen, auch bei The Farewell zum Beispiel oder bei Crazy Rich Asians. Und vielleicht eine witzige Anekdote, und dann höre ich auch auf damit, bei Crazy Rich Asians spielt ja in Singapur. Und das fand ich immer ganz witzig, weil ich natürlich, da ich in Singapur groß geworden bin, musste ja immer so lachen. Da war ja das ähnliche Problem, dass du ganz viele Asiaten castest, die überall herkommen sozusagen von der Welt. Aber nur zwei in dem relativ großen Cast sind ja wirklich Singaporean und sprechen dementsprechend auch richtiges Singlish. Der Rest spricht ja überhaupt kein Singlish. Und natürlich fällt das, sage ich mal, dem 0815 Menschen nicht auf. Aber auch Awkwafina spricht kein gutes Singlish. Und ein Freund hat mir halt, wie gesagt, auch erzählt, dass in The Farewell auch sie sehr schlechtes Mandarin spricht, weil sie das einfach nicht so sehr gelernt hat bei ihren Eltern in New York oder in der Gegend. Aber das, finde ich, immer sind so witzige Kleinigkeiten, die natürlich dann den Insidern irgendwie auffallen. Aber nein, ich mag Awkwafina und ich finde, hier passt sie auch sehr gut, weil Chang-Chi ja auch so ein bisschen lieb und ein bisschen zurückgenommen ist. Und ich finde gerade in der Combo, dass dann halt seine beste Freundin so ein bisschen wild, crazy und witzig ist, finde ich, passt das sehr gut.
Ja. Eine kurze Sache zu dem Awkwafina nervt Geschichte. Da hatte ich auch neulich, nachdem ich Free Guy gesehen hatte, so ein bisschen auf Twitter mal versucht herauszufinden, ob ich der Einzige bin, bei dem Ryan Reynolds ja in letzter Zeit auch sowas Ähnliches gemacht hat, dass er immer eine sehr ähnliche Rolle spielt. Da wurde mir auch Christoph Waltz nochmal als Mensch reingeworfen, der sowas ebenfalls tut. Also vielleicht haben wir da so ein Muster, was bei manchen Schauspielern jetzt einfach so gerade gang und gäbe ist.
Du hast recht. Dann, Ryan Reynolds nervt mich auch ein bisschen, weil ich finde, ich kann die Filme gar nicht mehr unterscheiden, weil ich das Gefühl habe, er spielt immer die gleiche Rolle.
Ja, und das war bei Free Guy, Detective Pikachu und Deadpool. Wenn du die drei so als Reihe siehst, da sind bestimmt noch ein paar andere dazu, dann kann es sich irgendwann mal ein bisschen abnutzen. So könnte es auch bei Awkwafina sein, die ja auch in viele Disney-Rollen jetzt quasi reinkommt. Deswegen müsst ihr mal sehen, wie ihr das findet. Schreibt es uns auch gerne als Feedback, wie ihr Awkwafina gerade erlebt so. Und was wolltest du gerade sagen?
Und ich finde, sorry, also nervt ist jetzt zu viel, ne? Mich nervt Awkwafina nicht und mich nervt Ryan Reynolds nicht. Aber ich merke schon, dass ich so eine Art von Sättigung für diese Art und Weise, ne, des Spiels irgendwie empfinde. Und ich meine, wir schauen ja auch sehr viel, ne? Deswegen, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ja, interessant. Ich schreibe das gerne, ob ihr da auch so ein ähnliches Sättigungsgefühl auch empfindet.
Genau, und es ist ja neben Crazy Rich Asians, neben Mortal Kombat würde ich da vielleicht sogar noch mit reinmachen. Einer der größten, das größte asiatische Ensemble, was wir so im nordamerikanischen Kino hatten. Natürlich hatten wir jetzt auch noch als Sonderfall, dass Parasite kürzlich den Oscar gewonnen hatte für Best Movie, aber der ist natürlich aus Südkorea und deswegen nicht in dieser Hollywood-Marvel-Schiene drin. Aber es gibt gewisse Trends, die jetzt endlich mal reinkommen, dass auch wie bei Black Panther vielleicht nur so punktuell jetzt Veränderungen da sind, aber zumindest sind Veränderungen da, genauso wie das Minari für den Oscar nominiert wurde. Also hier ist langsam endlich Bewegung drin, weil Asiaten, das könnt ihr in Be Water in der Dokumentation sehen, lange Zeit halt auch sehr stiefmütterlich behandelt wurden in Hollywood.
Genau, und wir haben es ja auch öfter erwähnt, also bevor Crazy Rich Asians produziert wurde, war der letzte Film mit einem Asian Cast aus Nordamerika The Joy Luck Club.
Oh, ich glaube, das ist Fakt. Ja. Wann war das nochmal?
Ja, ich glaube 97 oder so.
Geil.
Na, und das ist halt immer das Beispiel, das müssen wir uns vor Augen halten, dass einfach irgendwie 20 Jahre vergehen musste. Und deswegen kann ich auch sehr, sehr gut verstehen, dass einfach, du hast einfach eine große Community, ne, in den jeweiligen Ländern. Und natürlich willst du auch dich selber irgendwie repräsentiert sehen im Kino. Und du hast es ja schon gesagt, nach Black Panther wissen wir ja auch, dass das einfach auch ein großer Markt sein kann. Und deswegen drücke ich ja auch schon immer Chang-Chi irgendwie die Daumen, einfach nur, dass ich möchte, dass es erfolgreich wird, damit wir mehr solcher Produktionen sehen. Und das heißt ja nicht, dass alle Produktionen so werden müssen oder sowas, aber einfach nur, dass es sie auch gibt, dass es ein diverses Angebot von Filmen gibt, wo jeder sich dann die rauspicken kann, die er gucken möchte. Ich habe es gefeiert und ich fand es auch so schlau, dass du sozusagen zwei Jüngere nimmst. Ich finde ja auch ihn auch ziemlich hot, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann packst du Awkwafina so als irgendwie Comedy-Lady mit rein und holst dir noch diese, sage ich mal, alten Klassiker, weißt du, wo du noch die Eltern holst. Also ich weiß, dass zum Beispiel auch meine Eltern lieben Tony Leung und Michelle Yeoh. Der liebt Ten, ne? Wie auch immer du es nimmst. Ja. Und das finde ich so toll, dass du auch diese Generationen eigentlich da vermischst.
Was ich eben noch sagen wollte, aber dann hatten wir diesen kleinen Exkurs, du hast es auch schon angesprochen, die Martial Arts einfach in dem Film und die Kampfszenen. Denn ich hatte ja eingangs schon erwähnt, Iron Fist als Negativbeispiel für sowas. Aber bei Iron Fist muss man zur Verteidigung auch sagen, da war Zeitdruck mit dabei und da war auch so ein bisschen fehlende Motivation von gewissen Darstellern, Hauptdarsteller, mit dabei, was dazu führte, dass man die Choreografien nicht so machen konnte, wie man wollte. Daredevil hat es vorgemacht, Iron Fist hat es dann schlechter gemacht und dann hatten wir bei Iron Fist solche komischen Fights im Regen, bei Dunkelheit und so, die nicht geil waren. Und Shang-Chi macht jetzt was anderes. Shang-Chi nimmt sich Zeit, Shang-Chi hat ein Blockbuster-Budget und hat relativ viele gute Fight-Szenen, beispielsweise die in dem Bus, aber auch später auf so einem Bambusgerüst, einfach, das kann man ja mal grob sagen, passiert dann Fight, dann gibt's ein Turnier, dann gibt's später noch in diesem magischen Ort, den ich schon angedeutet habe, noch ein paar Szenen. Es ist nicht alles perfekt, vor allem, wenn dann Choreografie plus Wesen plus Greenscreen aufeinander trifft, muss man Abstriche machen in der Qualität, aber wenn denn so normale Kampfszenen sind, die so bodenständiger sind, vor allem die in San Francisco in dem ersten Filmteil, dann sehen sie auch relativ gut aus, sind relativ leicht zu folgen, machen Spaß und sind cool, oder? Was sagst du dazu?
Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich denke auch, bevor wir in den Spoilerteil gehen, ne, und nochmal intensiver sprechen, vielleicht so eine Vorabfazit. Wem würdest du den Film empfehlen und wem nicht? Also würdest du Leuten sagen, geht rein? Oder was ist so dein, weißt du, was ist dein persönliches Fazit und was ist dein Fazit für andere Leute?
Also die Marvel-Komplettisten gehen sowieso rein, denke ich mal. Frage ist da natürlich auch, wartet ihr 45 Tage, bis der Film bei Disney Plus erscheint oder nicht? Müsst ihr alle für euch selber entscheiden. Ich würde sagen, Leute, die solche Filme wie Hero, wie Kung Fu Hustle auch oder auch so ein bisschen Action-Comedy, Martial-Arts-Comedies mochten, könnten dem Ganzen eine Chance geben. So meine Generation, die 30-plus-Leute, haben da bestimmt ihren Spaß. Und natürlich auch so ein bisschen die Wuxia-Fans, die ein bisschen etwas blockbusteriger sehen möchten, die schauen sich den Film einfach mal an, weil, und da gehen wir im Spoiler-Teil nochmal näher drauf ein, diese Mischung mit Magical Martial Arts im zweiten Filmteil, die ist schon relativ einzigartig. Also ich kenne jetzt auch nicht alle Filme in diese Richtung, aber ich glaube, oft hast du halt nicht, dass du so Sci-Fi, Marvel-Kram miteinander und mit diesem Martial Arts vermischt.
Ja, ich glaube aber auch, dass das vielleicht auch ein bisschen abschreckt. Also ich weiß jetzt immer nicht so genau, wenn ich so den normalen, vielleicht jüngeren Marvel-Gucker mir vorstelle, der vielleicht noch jetzt nicht Ü30 ist, sondern der so mit seinen besten Kumpeln jetzt irgendwie noch, bevor wir in vielleicht den nächsten Lockdown gehen oder bevor wir, was auch immer, in die vierte Welle noch schlimmer abdriften, nochmal ins Kino gehen will. Glaubst du wirklich, dass die nicht so, ich glaube manchmal, diese werden so ein bisschen verwirrt sein. Das ist also zu Asian in Anführungsstrichen ist, jetzt nicht von den Schauspielern, sondern einfach von der Art und Weise. Dass es nicht das ist, was sie denken, was sie kriegen, wenn sie an einen Marvel-Film denken.
Ja, das ist die gute Frage. Also es gibt ja auch diverse andere Elemente in der zweiten Filmhälfte, die dann so bekannt sind. Also ich sage mal zweimal Avatar, aber da kommen wir ja dann auch gleich nochmal im Spoiler-Teil dazu. Ich glaube, dass deswegen die junge Zielgruppe abgeholt werden könnte. Aber ich bin mir auch ein bisschen unschlüssig. Ich route wie ein Cheerleader für den Film, weil ich einfach auch möchte, dass die Repräsentanz aufgenommen wird und dass vielleicht dann mehr sowas in diese Richtung mal grünes Licht bekommt. Ja, ich bin mir aber unsicher und ich glaube, der größte Faktor ist einfach das kurze Zeitfenster zwischen Kinostart und Disney Plus, was gegen den Film sprechen könnte. Ich glaube, in den USA und in China kann er besser funktionieren als in Deutschland. In Deutschland ist es eher so bisschen abwarten von meiner Seite aus. Ich hoffe trotzdem, dass viele dem Film eine Chance geben, aber ich weiß es halt nicht, ob es tatsächlich so sein wird.
Das glaube ich nämlich auch, dass viele sagen, nice to have, ne? Ich werde ihn in 45 Tagen gucken, ich gehe dafür jetzt aber nicht ins Kino und zahle irgendwie 20 Euro für den Abend each.
Ja.
Ne? Und das finde ich auch schade, weil ich denke, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und ich finde, es lohnt sich auf einer großen Leinwand. Ich finde, es war wirklich ein schönes Gefühl. Ich fand den auch gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich am Ende so ein bisschen dachte, brauchte ich den jetzt wirklich?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aber da kommen wir vielleicht auch gleich im Spoiler-Teil nochmal rein.
Ja.
Cool.
Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch einen Punkt auf der Liste habe, den ich jetzt in dem Pre-Spoiler-Teil erwähnen wollte. Post-Credit-Szene gibt es auch, also auch ohne Spoiler darüber zu verraten, sitzen bleiben, nur so als kleine Anmerkung. Und ansonsten können wir meinetwegen, glaube ich, gleich mal die Spoiler-Glocke läuten und dann ein bisschen mehr dazu verraten. Nicht wahr?
Bing, 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 bing. Jo.
Genau. So. Hast du denn einen Punkt, den du in dem Spoiler-Teil mal als erstes ansprechen möchtest?
Ich überlege gerade. Also vielleicht, du hast es ja schon erwähnt, wir haben nachher den Kampf auf dem Bambu, ne? Weil sie fahren dann oder fliegen dann nach Macau. Erstmal so ein bisschen shocking, ne? Wenn man Bilder von Macau heutzutage sieht, ne? Da hat sich ja einiges getan. Das ist ja so ein bisschen das Las Vegas, ne? Südostasiens geworden nach der Übergabe. Ja, also das erschreckt mich immer so ein bisschen, ne? Gerade, ne? Also meine Familie hat ja auch so Hongkong-Vergangenheit, deswegen ist es natürlich sehr, sehr traurig, wenn ihr mal sehen wollt, wie Macau aussah in den 70ern, ne? Das ist natürlich ein anderer Schnack gewesen. Klar, Glücksspiel war immer ein großes Ding dann in den 80ern, aber ich musste sehr lachen, weil dann sehen wir ja so die Außenaufnahme von diesem Hochhaus und ich meinte ja gleich zu dir, guck mal, ne? Das ist Scaffolding, das ist alles Bambu. Und das fand's ganz witzig, denn nachher sehen wir natürlich dann auch die große Kampfszene auf dem Bambu-Gerüst, denn das ist wirklich, also nochmal kurz ein kleiner Deep Dive von Frau Huge. Hongkong, es ist natürlich Wahnsinn. Hongkong ist, ihr wisst es ja auch, eine Stadt mit riesigen Hochhäusern. Also wirklich, ich finde, das ist ein sehr starkes Blade Runner-Feeling in Hongkong. Und es ist halt alle Gerüste, die du siehst in Hongkong, wenn sie Verbesserungen machen oder wenn irgendwas an der Außen, oder wenn sie auch Hochhäuser bauen oder an der Außenseite irgendwas repariert wird oder so, das ist halt alles Bambus. Und dafür ist Hongkong halt wirklich weltberühmt, dass auch heutzutage immer noch Bambus benutzt wird. Und ich musste halt sehr oft drüber nachdenken, weil wenn jeder kennt es ja, glaube ich, wenn morgens um 6 irgendwie diese Gerüste-Dudes in der Straße da ihre Eisenstangen hin und her werfen.
Ja.
Ne? Und das einen riesen Lärm macht. Und ich ja auch immer denke, Gott, wie schwer muss das sein? Und Bambu ist halt wirklich, es geht, die können wirklich bis in, ich weiß nicht, wie viel Meter Höhe, also an den Wolken. Und Hongkong ist wirklich sehr, 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 sehr hoch. Kraxeln die auf Bambus rum? Und das ist natürlich, es ist crazy und natürlich faszinierend, aber es ist halt vor allem nicht so laut und nicht so schwer, ne? Und also faszinierend. Wenn ihr es mal eingibt, irgendwie Scaffolding, Bambu, Hongkong in YouTube, könnt ihr auch sehen, wie das funktioniert. Und dass das halt echt wirklich eine ganz, ganz alte Tradition auch hat in Hongkong. Und die werden übrigens auch sehr gut bezahlt, die Dudes.
Für mich war es tatsächlich eine völlig neue Sache. Ich hatte davon gar keine Ahnung, dass sie das so machen. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Hanna hatte mir dann auch so ein paar Videos gezeigt, wie es funktioniert. Also wenn ihr es bisher auch nicht wusstet, ist es durchaus ein sehr interessanter Ansatz, wie man denn auch mit solchen Gerüsten hantieren kann.
Ja, wenn ihr höhere Angst habt, dann guckt es nicht.
Weißt du denn, wann du zuletzt in Asien unterwegs warst?
Ja, 2018. Gott sei Dank. Also in Hongkong direkt. Und das war natürlich perfektes Timing, bevor dann diverse Dinge natürlich passiert sind. Und es war faszinierend. Du fährst dann wirklich mit so einer auch recht rüstigen alten Tram durch Hongkong, Doppeldecker, und dann siehst du halt nur Bambu-Scaffolding. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Faszinierend, klar. Also Faszinierend. Wahrscheinlich wird irgendwo auch Eisen sein. Aber es ist, ich würde sagen, in der Mehrheit und geschätzt jetzt 80% ist weiterhin Bambu.
Ich möchte über ein Thema sprechen, nämlich den Trailer. Es gab ja so einen gewissen Trailer, wo dann eine Brücke zu dem MCU gebaut wurde, in dem wir ein Turnier gesehen haben. Und da sah man dann Abomination, den wir zuletzt in The Incredible Hulk gesehen haben, damals gespielt von Tim Roth. Hier, glaube ich, auch immer noch gespielt von Tim Roth oder einer Computer-Tim-Roth-Version. Auch mit einem bisschen abgedateten Design, weil er sieht ein bisschen mehr aus wie der Comic-Abomination, der sich auch so den Gegebenheiten anpassen kann. Hat so eine, wie nennt man das, eine Fin auf dem Kopf, wie nennt man das? Ich weiß es gerade gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Genau, so eine, sowas in der Richtung hat er auf dem Kopf und er kämpft in einem Turnier gegen Wong in dem Trailer. Das hat man, glaube ich, schon relativ gut analysieren können. Und dann war so ein bisschen die These im Netz, vielleicht muss Shang-Chi sich die 10 Ringe im Turnier erarbeiten. Wir sind im Spoiler-Teil, ich kann sagen, so ist es nicht. Es ist ein relativ kurzer Teil in dem Film, denn das Turniergebäude bzw. diese Kampf Gesellschaft gehört der Schwester von Shang-Chi und dort wird sie eingeführt. Ist auch eine relativ coole Figur. Die haben wir bisher, glaube ich, nur so ein bisschen angedeutet, aber ich fand sie so an sich eigentlich so als toughe Lady, die auch austeilen kann, ganz gut. Hatte eine ähnliche Frisur wie Evangeline Lilly, glaube ich, in den Ant-Man-Filmen. Daran hat sie mich so optisch ein bisschen erinnert, aber an sich mochte ich die Schwester, weil die war natürlich, wie es oftmals so ist, so ein bisschen in der Vergangenheit und in der Jugend immer im Schatten von Shang-Chi, durfte auch nicht so ausgebildet werden, während er ausgebildet wurde. Man muss dazu sagen, Shang-Chi wurde von seinem Vater zu einem Attentäter richtig ausgebildet, aber hat sich dann irgendwann mal distanziert von ihm und das ist dann auch so ein bisschen der Familienkonflikt, der hier in dem Film vorgetragen wird, also die Geschwister auch versus den Vater und der Vater hat die 10 Ringe abgelegt, als er die Mutter kennengelernt hat und wollte sich um die Familie kümmern und jetzt ist die Mutter irgendwann zu Tode gekommen, er schwört Rache und ja, und jetzt versucht er halt im Jenseits oder in so einer komischen Insel tatsächlich Kontakt wieder zu der Mutter aufzunehmen oder sie sogar zurückzuholen. Das ist so ein bisschen der wirkliche Konflikt des Filmes.
Ich gebe dir recht, ich mochte die Schwester auch ganz gern, obwohl sie so ein bisschen Klischee war. Und ich fand auch, dass der Charakter dann so ein bisschen nicht mehr weiter ausgebaut wurde. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Und vielleicht noch ein so ein Punkt, und ich will jetzt wirklich kein Age-Shaming machen, aber das ist ja einfach ein Thema, wo wir beide ja auch viel drüber reden, wo das mir einfach immer auffällt. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn die jüngere Schwester dann nachher älter gecastet wird. Und vielen fällt es vielleicht nicht auf, aber sie sieht schon älter aus und sie ist auch älter. Also generell muss ich sagen, dass ich auch die Rollen von Shang-Chi und auch Awkwafina, ich finde, die hätten auch so mit ihren Valet-Diensten und sowas auch so in den 20ern sein können. Und jetzt sind sie halt, also in echt in den 30ern und die Schwester ist 40. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich mag das immer, wenn du halt zumindest grob dran denkst, dass wenn es die jüngere Schwester sein soll, du dann auch jemanden castest, der jünger aussieht.
Die Schwesterdarstellerin war schon 40 Jahre alt? Okay.
Also sie ist auf jeden Fall älter als er und sie soll ja die jüngere Schwester sein.
Ja.
Ne? Und das finde ich immer, und wie gesagt, das wird wahrscheinlich 99,9% der Leute nicht auffallen, aber mir fällt es auf.
Ich meine, es ist nicht so schlimm wie andere Leading Men in Hollywood,
Steve
Carell oder sowas oder Brad Pitt, die dann deutlich jüngere
Leute haben. Love Interests of High Schools, in Schulen. Ne? Also nein, aber ich habe da glaube ich auch, es ist auch so ein bisschen fast wie so ein Spiel von mir, darauf zu achten. Also verzeiht bitte.
Ja, und nochmal kurz zu der anderen MCU-Brücke, also Abomination und Wong. Da wird, glaube ich, auch schon ein bisschen was angedeutet in die Richtung, wie es so weitergeht. Denn wir wissen ja, Doctor Strange and the Multiverse of Madness soll Anfang kommenden Jahres dann ins Kino kommen, wenn alles klappen sollte. Und Tim Roth als Abomination wurde tatsächlich für die Disney-Plus-Serie She-Hulk schon als Rückkehrer angekündigt. Also den sehen wir auch bald wieder. Ich finde ja immer so ein bisschen, dass The Incredible Hulk von Louis Leterrier so ein bisschen auch das Stiefkind vom MCU ist. Was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er ja im Endeffekt ein Universal-produzierter Film ist und deswegen auch noch nicht bei Disney-Plus in Deutschland zum Beispiel verfügbar ist. Was so ein bisschen Probleme verursacht. Nun hatten wir jetzt ich spoilere mal so ein bisschen, What If, in Episode 3 hatten wir einen Rückbezug zu dem Incredible Hulk-Film und da wurde ja dann auch, natürlich, weil es sein muss, Edward Norton mit Mark Ruffalo ersetzt, optisch, ist jetzt auch kein Problem und ist ja inzwischen auch der etablierte Hulk im MCU, aber es ist halt ein bisschen auffällig, dass man so ein bisschen diesen Film unter den Tisch fallen lässt manchmal, wobei jetzt langsam wieder damit begonnen wird, da so ein paar Elemente herauszukramen. Auch ja zum Beispiel Thunderbolt Ross, der in Civil War und in so anderen Sachen wieder aufgetaucht ist, dass der jetzt mal wieder eine größere Rolle hat. Und bei Black Widow war er ja auch schon drin, wieder.
Also ich, die ganzen Rückbezüge, also hier, dass es natürlich mit hier Dr. Strange und so zu tun hatte, fand ich ganz cool. Selbst ich, die jetzt da jetzt nicht so involviert bin und sowas. Aber das fand ich ganz schön, dass man die also sozusagen wieder sieht. Wir sehen aber ja auch noch einen anderen Charakter, ne? Recht deutlich wieder.
Genau.
Und zwar, wusstest du das?
Nicht so richtig, glaube ich. Ich glaube, ich hatte mal eine Headline gelesen, die es angedeutet hat. Und ich warne auch ausdrücklich, obwohl ihr natürlich jetzt im Spoiler-Teil seid, der deutsche Wikipedia-Artikel spoilert das, dass diese Figur da mitspielt. Es handelt sich nämlich um, letzte Spoilerwarnung für diesen Spoiler, Ben Kingsley als Trevor Slattery, beziehungsweise der Fake-Mandarin aus Iron Man 3, der ja dann durch den anderen Mandarin ersetzt wird, der von dem L.A. Confidential Menschen gespielt wird. Wie heißt er noch gleich? Guy Pearce. Genau. Und Trevor Slattery befindet sich jetzt als, wie soll man es nennen, Gefangener, Geisel bei Wen Wu in seinem großen Anwesen und übt da weiter seine Schauspielkunst. Er ist so ein bisschen der Hofnarr sogar für ihn, so als Entertainer und übt da seine schauspielerischen Schreie und so. Und er wird hier in diesem Film als eine Art Guide für das sagenumwobene Land benutzt, denn dieses Land, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, es heißt, warte mal ganz kurz, Talo. da gibt es nämlich eine kleine Kreatur, die auch beim Vater lebt und die dann herauskommt. Die sieht aus wie ein gefiederter Cat-Dog, nur ohne den Cat- oder Dog-Part, sondern, weiß ich nicht, es hat kein Gesicht oder so, sondern es ist nur so ein Flauscheviech mit Flügeln.
Das sieht doch ein bisschen leider aus wie so ein Hintern, finde ich, da oben.
Ich wollte es also nicht sagen, aber eigentlich genau das.
Sorry, aber es sieht aus wie ein laufender Hintern und du guckst immer den Hintern an. Ich fand es ganz niedlich und ich gewöhnte mich irgendwann dran, aber trotzdem dachte ich immer, wäre da jetzt noch ein schwarzer Punkt, würde ich sagen, es ist ein Arsch, was da rumläuft.
Ja, genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass ein bisschen die Absicht war dahinter.
Wirklich?
Ja, schon.
Warum?
Das ist ja auch so super Comic Relief. Das ist jetzt der Comic Relief Best Dude Sidekick Charakter, der den Leuten, die rund um Shang-Chi und seine Schwester und Katie dann den Weg weist nach Talo. Ja, das ist so, weiß ich nicht. Das ist, um Spielzeug zu verkaufen. Ich habe auch schon gesehen, dass es dazu eine Spielzeugfigur gibt und wahrscheinlich auch eine Plüschfigur und so. Und es ist halt auch süß, aber es ist irgendwie nicht hundertprozentig nach meinem Geschmack. Da mag ich so andere Sidekicks tatsächlich lieber. Ich hatte trotzdem irgendwie Spaß, weil er ja auch in einer Szene zum Beispiel, wo sie im Auto sind, dass sie klauen, dann den Weg vorgibt und Ben Kingsley dann übersetzt, was er ihnen so sagt. Aber irgendwie war es nicht hundertprozentig meins, muss ich dazu sagen.
Ich dachte ja in dem Moment auch an eine Plüschfigur, komischerweise, an so ein Plüschkissen und dachte, es ist eigentlich ganz schlau, dass es halt ein Arsch ist de facto, weil du mal besser drauf liegen kann. Weißt du, dann hast du nicht so ein Plastikauge oder so einen komischen Plastikkopf, der dir wehtut, weißt du, beim Draufliegen. Also das war das Einzige, wo ich dachte, das wäre der Vorteil davon, weil du halt so einen Plüschhintern hast, weil du deinen Kopf da gut drauflegen kannst. Aber ich muss auch sagen, ich fand, das hat funktioniert, das war süß und witzig, aber ein bisschen creepy blieb irgendwie, ne?
Genau, und das eröffnet dann so diese zweite Adam,
es könnte auch in deiner Centaur World Show rumlaufen.
Das stimmt, das stimmt. Beste Show oder allerbeste Show?
Sorry.
Jedenfalls öffnet dann dieses Fabelwesen auch den zweiten fantastischeren Magical Marvel Martial Arts Part von Shang-Chi. Und wir kommen dann in diese Welt von Talo, wo dann uralte Wesen leben, wo ich mich gefragt habe, wie ich mich immer frage, wie viele uralte Völker, die irgendwas beschützen, hat Marvel eigentlich? Ich glaube, ich bin bestimmt schon bei über 10 angelangt, alleine im MCU, wenn ich mal durchzähle. Es ist so ein bisschen so ein Ding, was man öfter mal wieder herausholt, weil die Eternals sind ja auch uralt, die Asgardier sind uralt, die sind jetzt wieder uralt, die Inhumans sind uralt. Weißt du, was ich meine? Die Aliens sind uralt, die TVA ist uralt und immer wieder gibt es da irgendwas zu beschützen und so. Ist wahrscheinlich eine Marvel-Trope, die man hinnehmen muss, auch bei 5000 Charakteren und irgendwie hunderten von Serien, aber es ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass das jetzt so ein kleines Ding ist. Und dort treffen sie dann halt auf die Tante von Shang-Chi, die diesen Ort beschützt und die dann sie nochmal ein bisschen ausbildet und dafür sorgt, dass der Vater und seine 10 Ringe dann abgewehrt werden können, im besten Fall.
Genau, also Michelle Yeoh spielt die Tante, ne? Sieht fantastisch aus, ist die Schwester von der toten Ehefrau, ne? Von Tony Leung. Und ich dachte ja kurzfristig so, Tony, weißt du, vergiss deine Witwe und was du hörst und was du nicht hörst und so, komm einfach mit der Schwester zusammen, weißt du? Ihr beide seid doch perfekt füreinander. Tony Leung und Michelle Yeoh, ich dachte sowieso die ganze Zeit, ich würde am liebsten einen Liebesfilm sehen mit den beiden, wo sie am Anfang vielleicht auch kämpfen und sich dann verlieben. Und ganz ehrlich, ich jetzt noch, um das Alter nochmal anzusprechen, die beiden sind 60.
Ja, sieht man denen nicht an, oder?
Nein, what the fuck? Also wirklich super, super, super. Ich finde, sie haben beide auch toll gespielt. Und nochmal eine kurze Klammer, finde ich ganz interessant. Ich habe parallel nochmal geguckt. Die Schwester, ne, Meng-Ge-Sang, wenn ich sie richtig ausspreche, als wir aus der PV kamen, habe ich bei IMDb geguckt und ihr Alter und ihr Geburtstag war nicht drin. Was ja immer schon ein bisschen, also ich kann es ja verstehen, wie gesagt, so keine, ich will jetzt niemanden anschwärzen. Ich hatte es dann gegoogelt und da wurde halt sozusagen die Zahl 40 genannt. Jetzt, wenn ich parallel reingucke, steht drin, dass sie 87 geboren sein soll.
Oh, okay.
Was ich aber, trotzdem macht sie das sozusagen älter als den Hauptdarsteller, ne? Wo ich weiterhin meine Begründung geben würde, na, man sollte jünger casten, wenn es auffällt, in Anführungsstrichen. Aber auch natürlich schwierig. Und ich kann ja auch immer verstehen als Schauspielerin, dass man sein Alter nicht nennen will, wenn man dann irgendwie anders gecastet wird. Also deswegen vergesst es wieder. Aber falls jetzt wir böse Mails kriegen, dass ich nicht recht hatte, was das Alter anging. Ja, also das wurde scheinbar nachgetragen. Und wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Aber nur die Klammer dafür.
Okay.
Und noch eine Sache, die mir durch den Kopf ging, als du Talo da erwähntest. Ich musste komischerweise an so ganz viele Filme denken, wo ich immer das Gefühl habe, du kommst dann in eine Welt, wo dann so ganz viel CGI-Tiere rumlaufen.
Ja, ganz genau. Da würde ich dir zustimmen.
Und das Ding ist immer, ich finde, es ist immer so eine Überfrachtung, die ich gar nicht brauche. Ich glaube, das erste Mal, was mir richtig aufgefallen ist, war hier Snow White. War das Snow White? Ich glaube. Da hast du so Kristen Stewart und irgendwie so Mittelalter und auf einmal macht dann so, geht die Tür auf und du bist im Wald und auf einmal laufen da irgendwie 17 verschiedene Tiere rum, wo ich immer denke, warum, gib mir doch nicht so viele crazy Tiere. Gib mir hier irgendwie so eine Art Löwendrache oder was auch immer das ist, Löwendude und gut ist. Aber das ist immer so ein, ich habe immer das Gefühl, dass dann die Grafiker und VFX-Dudes dann immer sagen, ja, noch ein Tier und noch ein Tier und noch ein Tier.
Das ist Worldbuilding dann, ja. Aber ich verstehe total, was du meinst, weil es gibt tatsächlich sehr viele Filme, die sowas machen. Auch im Animationsbereich von DreamWorks gab es, glaube ich, einen Film, der hieß Epic. Da gab es dann auch so Filme, die an unsere Welt erinnern, aber dann so ein bisschen anders sind. Natürlich fällt mir da Avatar, Aufbruch nach Pandora ein.
Stimmt.
Aber auch der andere Avatar, The Last Airbender nämlich, wenn es dann ums Training geht in Taolo. Was jetzt nicht die schlechteste Referenz ist, vergesst einfach den Shyamalan-Avatar. Ich meine jetzt tatsächlich die Nickelodeon-Serie, die gute. Da haben wir dann halt solche Elemente, wo dann Katie ausgebildet wird als Bogenschützin von so einem alten Dude, der irgendwie ganz charismatisch ist. Wir haben dann auf einmal auch Drachenwesen, die dann eine Rolle spielen. Kleine Drachen, die dann große Drachen wecken und einen Drachenkampf tatsächlich, der relativ gut aussieht. Wobei man da, wo ich da auch sagen muss, da kommen dann halt so ein paar Kritikpunkte von mir zustande, wo die Greenscreen-Sachen und so Floating-Head-Problematiken auftreten, wenn dann Shang-Chi und sein Vater zum Beispiel im direkten Zweikampf miteinander sind und dann so die 10 Ringe aufleuchten und so. Dann ist es manchmal eine Mischung aus Greenscreen, wahrscheinlich 3D-Effekt, den es ja auch manchmal noch in den Kinos gibt, der dann einfach da ist und deswegen das Bild so ein bisschen schwammig und dunkel wird. Und halt noch so ein paar anderen kleinen Problemen, wahrscheinlich einfach, weil es manchmal das Budget nicht hergibt, dass du super sauber arbeiten kannst, auch wenn du ein großes CGI-Budget zur Verfügung hast. Deswegen ziehe ich da auf jeden Fall ein paar Punkte in der B-Note ab.
Stimmt, weil ich fand, sonst sah die Welt wirklich gut aus, ne? Also ich fand auch alle Tiere, die sie gebaut haben, sahen wirklich, die sahen gut aus, ne? Keine Frage, top sogar, würde ich sagen. Aber genau wie du sagst, dann auf einmal sahst du irgendwie so einen Schnitt, war auch so eine Szene, glaube ich, mit Michelle Yeoh am See und dann war der Hintergrund so verschwommen und es sah wirklich aus wie so Greenscreen, wo ich dachte, ach, könnt ihr die Szene nicht weglassen? Ist die wirklich so wichtig? Das holt einen da irgendwie echt so ein Stück weit raus.
Ja, ansonsten würde ich sagen, schade immer.
Ja, es ist total schade, weil es, glaube ich, uns natürlich speziell auffällt, aber auch den Normalo einfach irgendwie einen Tick unterbewusster rausholt irgendwie. Und insgesamt muss ich sagen, dass ich sonst fand ich die Effekte alle super, also high class, absolut. Und ich fand auch, die waren schön kreativ gemacht. Also du hattest schöne Rüstung, du hattest, wie gesagt, schöne so Schuppen. Ich mag immer gern, wenn Drachen so, weißt du, schöne Schuppen haben und eine gute Haut haben. Also das, ich fand, da war viel, wo man drauf gucken könnte, wo ich eigentlich ganz gerne es fast nochmal sehen würde, um nochmal so Details zu sehen. Ich fand auch interessant, dass die Rüstung von Shang-Chi auch relativ simpel war. Er hatte ja eigentlich nur so ein Rüstungshemd und eine relativ normale Hose und Co. an. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich brauchte aber wieder diesen langen Endkampf nicht. Die alte Marvel-Problematik, Adam. Ich hätte den wieder 10, 20 Minuten gekürzt.
Ja, ich weiß nicht, ob 10 oder 20, aber ein bisschen gekürzt hätte man den schon haben können.
Gut, aber 10.
Und ich finde, wenn dann so Drache auf Drache trifft oder irgendwie Strahl auf Strahl, dann wurde es stellenweise manchmal auch ein bisschen unübersichtlich. Dann wusste man manchmal, muss ich sagen, auch nicht mehr so ganz, wo jetzt was ist. Nicht jetzt so Transformer-mäßig oder so, aber es ist dann einfach tatsächlich ein bisschen zu viel, wo es halt in der ersten Hälfte sehr bodenständig ist, wird es dann in der zweiten Hälfte wirklich einfach so ein bisschen mystisch, magisch und da muss man halt sehen, ob man das mag oder nicht oder ob man das akzeptiert oder nicht. Fand ich jetzt okay, weil es auch dem Figurenhintergrund entspricht aus den Comics. Deswegen hatte ich jetzt damit nur so leichte Probleme. Was du mir noch als Kritikpunkt gesagt hattest, ist, es gibt ja auch einige Flashback-Szenen in dem Film. Einfach so zu der Herkunftsgeschichte mit dem jungen Shang-Chi und seiner Schwester, wie er ausgebildet wurde, was mit der Mutter geschehen ist, dann auch noch so eine kleine Racheandeutung. Was hattest du damit für Probleme?
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Also generell hätte ich fast gerne mehr von der Mutter erfahren. Fand ich auch derbe cool. Das mochte ich irgendwie. Ach ja, auch und Adam, das kleine Baby. Shang-Chi als Baby. Wie süß war das denn bitte?
Ja.
Also es kommt mit auf meine Baby-Gefühl-Liste neben Baby Yoda kommt hier Shang-Chi-Baby. Oh Gott, war das niedlich. Also wirklich total bezaubernd. Ich hatte so ein bisschen ein Problem, dass ich im Endeffekt mich eigentlich fragte, Tony Leung, also der Vater, will ja eigentlich seine tote Ehefrau zurückholen und glaubt irgendwie, dass sie da jetzt hinter dieser komischen, ich weiß nicht, Kokonwand ist. So, das Bewachervolk sagt, nein, wenn du es aufmachst, kommt da das Böse raus.
Ja.
Wo ich dachte, so eigentlich war ja Tony Leung gar nicht so böse. Also klar, es ist irgendwie ein Killer oder war früher ein Mafiosi und hat seinen Sohn ausgebildet zum Attentäter, also ja, so ein bisschen böse. Aber im Endeffekt denke ich dann immer so an deine Aussage von TVD, redet doch miteinander, weil ich denke, hätte man ihm irgendwie deutlich machen können, dass da halt nicht seine tote Ehefrau rauskommt und Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, sondern eventuell was Böses. Weißt du, also die Notwendigkeit und den Sinn dieses ganzen Endkampfes habe ich nicht so ganz verstanden. Klar, wir brauchten ihn für den Film und für das er jetzt, also dass er Shang-Chi wird und die Ringe bekommt und sowas. Aber da hätte ich mir fast noch so einen anderen Plot vorgestellt, ich persönlich.
Da würde ich sogar ein bisschen früher eingreifen, als die sich da bei dem Vater treffen. Ist relativ schnell wieder der Zwist drin, weil er erkennt, dass die beiden Kinder gar keinen Bock darauf haben, ihn jetzt zu unterstützen bei seiner Zurückbringung, weil sie ihm nicht so ganz glauben, dass er irgendwie die Mutter hört oder gesehen hat. Und dann demonstriert er ja so mit diesem magischen Wasser, was so den allen was zeigt, dass da was ist. Und schon da gibt es ja dann so diesen konstruierten Bruch, der natürlich auch notwendig ist, um den Konflikt anzuregen. Die Flashbacks an sich fand ich eigentlich ganz gut, weil sie uns ein bisschen auf jeden Fall natürlich erläutern, wie Shang-Chi zu Shang-Chi wurde und uns auch zeigen, dass er anders als viele andere Marvel-Helden tatsächlich nicht so die weiße Weste hat oder reine Weste hat, weil er tatsächlich in der Rache für die Mutter auch involviert war als Killer. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil wir wirklich jemanden haben, der jetzt, na gut, Iron Man hat wahrscheinlich auch mit seiner Munition und seinen Waffenverkäufen viele getötet und Thor natürlich auch, Captain America auch. Aber es zeigt halt, dass diese Helden in gewisser Weise auch so Schattenseiten haben. Und das fand ich irgendwie ganz interessant.
Aber er war ja noch ein Kind, oder? Also wie alt war er da? Ja. Irgendwie 13 oder so? Keine Ahnung. Da würde ich sagen, das reicht noch nicht so ganz aus für eine Grauzone, oder?
Ja, aber er hat ja gesagt, dass er den Killer dann im Endeffekt auch umgebracht hat. Da hatte er Katie ja belogen. Also dass er schon Leichen im Keller hat.
Ja, aber wenn du 13 bist und dein Vater jetzt irgendwie Mafia-Boss, wie kannst du dich dagegen wehren?
Ach so, meinst du, ja.
Weißt du, also ich finde, wäre er jetzt 18 gewesen, hätte ich gesagt, okay, da hätte man schon irgendwie eine eigene, weißt du, Entscheidung fällen können. Und er läuft ja dann auch weg, oder? Bist du die verstanden?
Ja, ja.
Er verschwindet dann. Aber er war ja noch wirklich sehr, sehr jung. Und da denke ich, kann man ihm gar keinen Vorwurf machen, wenn du so erzogen und aufgewachsen bist. Also ich kann verstehen, was du meinst und finde ich auch interessant. Aber ich fand, das war jetzt nicht so eine Wendung, wo ich dachte, jetzt habe ich einen ganz ambivalenten Charakter oder so.
Und den Vater als Schurken finde ich auch relativ für Marvel-Verhältnisse wieder, muss man sagen, sehenswert als Schurken. Einfach auch, weil er so Arcs hat, die, wie du auch schon angedeutet hast, er hatte natürlich diese Vergangenheit als Feldherr, als langlebiger Mensch und so, aber dann halt auch wegen der Familie so den Wandel, aber dann auch wegen der Rache noch einen anderen Wandel. Ich würde ihn jetzt zwar nicht so mit Kilgrave oder Thanos oder solchen Leuten oder Loki an die Spitze von den Schurken setzen, aber ich finde ihn schon im oberen Mittelfeld, was so die Schurken angeht und ihre Motivation, die wir so bei Marvel gesehen haben.
Ja, weil auch Tony Leung einfach so eine geile Sau ist. Also wenn er dann wirklich seine, erstmal dieser Familienvater passt super gut, die Rückblicke waren auch wunderschön und dann siehst du halt diese klassische Hongkong-Kino-Szene, wo er ja in so einem Restaurant dann seine Dudes umbringt. Und das ist die hättest du so eins zu eins in irgendeinem, ich weiß nicht, John Woo-Film oder was auch immer packen können. Ne? Er in seinem tollen Anzug, ne, der auch so überkreuzt, so Asian-Style, weißt du? Der ist nicht ein Anzug wie bei uns. Also in der Mitte sind nicht die Knöpfe, sondern ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also überkreuzt. Er hat, ne, das schwarze Hemd da drunter hochgekrempelt, ne? Also über das Sakko. Und dann macht er die ja völlig fertig da. Und deswegen, das fand ich alles super. Und ich gebe dir auch recht, oberes Mittelfeld. Ich hätte mir nur gerne gewünscht, dass seine Motivation noch ein bisschen cooler ist. Also seine Frau zurückzubringen, finde ich cool. Und wichtig, aber dass es dann halt hinter so einem komischen Kokon ist, wo das Böse lebt, weißt du?
Kann ich verstehen.
Aber er war toll, nein. Und ich glaube, Tony Leung ist einfach wirklich einfach ein Schauspieler, den man wahnsinnig gerne zuschaut.
Ja. Was gibt's denn noch? Ich glaube, wir sind jetzt schon fast bei den Post-Credit-Szenen angelangt, beziehungsweise natürlich kann man sich, glaube ich, denken, dass die Ten Rings dann irgendwann zu Shang-Chi rüberwandern, dass er die dann hat. Und da greifen dann auch die Post-Credit-Szenen auf. Beziehungsweise es gibt so eine Szene im Restaurant, wo Shang-Chi und Katie auf ihre Freunde treffen und dann erzählen, was sie alles so Gesundheit erlebt haben. Und sie werden halt völlig bestaunt davon, was sie da so erzählen, weil es natürlich völlig hanebüchend ist, dass sie in so einer magischen Welt die Welt gerettet haben und Drachen involviert waren und magische Ringe und so. Und dann später sehen wir, dass Wong zurückkehrt und ihnen etwas mehr zu den Ten Rings erzählt und sie als ziemlich mächtige Waffe klassifiziert, die aber auch so ein bisschen Rätsel aufwerfen, woher sie denn herkommen. Das ist so eine der Abschlussszenen, die wir da sehen.
Ich mochte das Geräusch auch immer sehr gern, wenn die Ringe so zurückgingen und generell das ganze Geklöter. Ich hatte mal so als Teenager auch so ganz viele Armreife um. Daran erinnerte mich das irgendwie. Fand ich gut. Ja, war auch eine schöne. Ich glaube, wir haben auch wieder gelacht am Ende. Es war eine simple Szene und trotzdem haben wir gelacht.
Genau, dazu muss man ja sagen, dass der Mandarin, wie er in den Comics dargestellt wird, eigentlich traditionell eher Iron Mans Erzfeind ist und da dann auch so aussieht wie Ben Kingsley in Iron Man 3 ungefähr, aber auch ein bisschen mit asiatischem Einfluss noch eher. Und die 10 Ringe sind halt wirklich Ringe, die er trägt. Und jetzt haben sie es halt für den Film so auf diese jeweils 5 an einer Hand Armringe umgemünzt, was ich aber als Modernisierung bzw. als Neuinterpretation völlig in Ordnung finde. Also so kann man es natürlich auch machen.
Ja, und er könnte immer sowieso Doppelpeitschen machen, ne? Damit die so ein bisschen verlängert waren. Nee, fand ich auch gut. Ja.
Und die zweite Post-Credit-Szene ist, der Vater hat sich ja dann geopfert im Fight und dann sehen wir, dass es eine Vakanz gibt bei den 10 Ringen und die Schwester setzt sich auf den Thron, übernimmt seine Gefolgsleute und wartet da ab. Ähnlich wie vielleicht so bei Doctor Strange, der Schurke Dormammu, der dann jetzt irgendwie der ehemalige Verbündete Dormammu, der dann jetzt zum Schurken wird, könnte sie jetzt vielleicht als Schwester auch so ein bisschen schurkischer unterwegs sein und endlich mal auch ihr Erbe quasi antreten, was ihr davor so ein bisschen vergönnt war, weil sie eben als Frau in dieser Familie eher so die zweite Geige gespielt hat.
Und ich musste auch ein bisschen lachen, so die böse Burg, ne, wurde dann so mit Graffiti und so ein bisschen auf jung gemacht und ich dachte mir, oh Gott, das ist wahrscheinlich ein Traum für so Hipster, weißt du? Für so Fotoshootings. Aber da dachte ich auch so, who knows, vielleicht sehen wir mal irgendwas mit ihr. Aber dafür fand ich leider, um da wirklich Emotionen spüren zu können, fand ich ihre Rolle leider einen Tick zu dünn, muss ich leider sagen.
Ich fand es halt cool, das hatte ich dir auch im Kino erzählt, dass es so dieses klassische Thronmotiv zu sehen gab, wofür ich ja so ein Sucker bin, seitdem man das, glaube ich, so, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das erste ist, filmhistorisch gesehen, ist so meine erste Erinnerung oder Assoziation damit immer King Conan, also Arnold Schwarzenegger auf dem Thron, der sagte, what's best in life und so. Und das wird natürlich auch gerne mal in der Popkultur geremixed. Das sieht man bei den Power Rangers mit Lord Draken. Das sieht man bei Hulk mit Maestro. Das sieht man bei anderen Geschichten. Auch bei Mando zum Beispiel mit Boba Fett hat man es neulich auch gesehen. Also das ist ein sehr beliebtes Motiv, was gerne mal geremixed wird in der Popkultur auf Comic-Covern und in TV-Serien. Und mich klickt es öfter immer wieder. Aber du hast gesagt, glaube ich, schon nachdem ich dir diese Anekdote erzählt habe, who cares?
Ich musste außerdem auch hier auf Klo. Ja, also war ganz nett, aber es ist jetzt keine Szene, ich musste sehr lachen, als du vorhin meintest, dann sprechen wir am Ende noch über die Post-Credit-Szene. Und die erste wusste ich noch, und bei der zweiten dachte ich, was war das nochmal?
Ja, das ist ein bisschen schwer auch, weil es diesmal nicht so eine Marvel-Teaser-Szene ist, beziehungsweise schon, aber dann eher für Shang-Chi beide irgendwie gefühlt. Wobei diese Wong-Szene wahrscheinlich auch ein bisschen dafür sorgen soll, da sagt Wong ja auch, ach, ihr werdet jetzt noch eine Menge zu tun haben, und das ist so ein bisschen so die Initialisierung für Shang-Chi und Katie, die ja dann wahrscheinlich in zukünftigen Abenteuern mehr erleben werden, dass man sie da so ein bisschen als New Avengers oder so präsentieren möchte, die potenziell dazukommen werden jetzt in der Phase 4 und darüber hinaus.
Ja, und da habe ich mich gefragt, also wie gesagt, ich freue mich für Awkwafina, also ich freue mich für den Gig, ne? Ich meine, der wird ja auch gut bezahlt sein, aber dann fragte ich mich, will ich sie jetzt wirklich in, so überall in Marvel-Filmen sehen? Willst du das?
Ich bin gespannt, wie man sie nutzen möchte. Ich weiß ja gar nicht, bis jetzt ist ja noch nichts angekündigt von wegen, wie der Box-Office-Erfolg für Fortsetzung sorgen wird. Wenn der Film nicht erfolgreich wird, dann macht man sie einfach irgendwie in den nächsten Avengers- oder Team-Up-Film wahrscheinlich irgendwo rein. Ich würde sie mir angucken. Ich hatte jetzt nichts dagegen. Ich hatte ja meinen Spaß bei Shang-Chi die ganze Zeit. Bin aber gespannt, was Feige und Co. so vorhaben.
Nein, und nochmal, versteht mich nicht falsch, ne? Also ich, wie gesagt, ich mag Awkwafina wirklich gerne. Adam, du kannst das bezeugen. Das erste Mal, dass
ja, du bist irgendwo, der größte Awkwafina-Fan, den ich kenne,
tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihre Alben gehört. Ich kenne sehr, sehr viele Lyrics in- und auswendig. Ich habe ihre damalige, wie gesagt, 2010er YouTube-Show gesehen. Also ich
wie hieß der große Hit von ihr? Da hatte sie doch einen, oder?
My Veg.
Ah, ja.
Nein, also ich bin wirklich, also ne, Adam kann es bezeugen, ich bin wirklich ein Flula und Awkwafina, also so meine liebsten 2008er, 2010er YouTube-Peeps.
Ja.
Aber ich bin gespannt. Also wie gesagt, hier fand ich das Zusammenspiel mit ihm sehr gut. Ich fand sowieso, dass er auch ein cooler Leading Man war. Wie gesagt, so ein bisschen zurückgenommen, aber irgendwie auch wirklich ganz hübsch, nett anzusehen. Auch diese Szene da ohne Shirt, musste ich auch ein bisschen lachen. Fand ich toll. Fand ich wirklich, wirklich gut. Und insgesamt hat der Film mir auch wirklich gefallen. Ich finde, es ist ein wirklich gelungener, guter Film. Adam, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist. Ich dachte nachher wirklich, ich glaube, ich hätte ihn mir nicht angeschaut, ohne jetzt dich, PV, Serienjunkies etc. Ich glaube, da hätte ich wirklich einfach auf die 45 Tage Disney Plus gewartet.
Das kann ich, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn man nur so, wie nennt man das? Ich nenne dich mal Premium Casual Fan ist vom MCU. Also du magst es ja schon, aber du bist jetzt nicht irgendwie so Deep Dive mäßig enthusiastisch
unterwegs. Ich habe alles gesehen, aber dann reicht's auch, genau.
Genau, da bin ich auch wirklich auf das Feedback von den Zuhörern gespannt, wie sie denn Iron Fist erwarten oder ob sie ihn sich Shang-Chi angucken möchten. Oh Gott, sorry. Fucking Iron Fist.
Guckt nicht Iron Fist, genau.
Bitte, tut euch alle den Gefallen. Guckt nicht Iron Fist, sondern guckt euch Shang-Chi an. Aber schreibt uns Feedback zu Shang-Chi, ob ihr das gucken möchtet oder nicht. Denn ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe ja, wie gesagt, für das Beste. Und um vielleicht mal aufs Fazit jetzt zu kommen, also auf das Fazit von mir, als Marvel-Fan-Experte und Enthusiast. Ich muss ja sagen, dass ich Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings als Origin-Story im MCU relativ weit oben ansetzen würde. Also ich würde sagen, er ist jetzt nicht so stark wie Iron Man, Captain America, Black Panther, und so, aber er ist zum Beispiel deutlich stärker als einen Incredible Hulk, als einen Thor, würde ich sogar sagen, als Captain Marvel und als Ant-Man. Also ist er schon im guten, gehobenen Mittelfeld, würde ich sagen, was die Marvel-Filme angeht, auch so einfach als Origin-Story. Natürlich muss man jetzt dazu sehen, dass er nicht in einem Vakuum stattfindet, sondern als 25. Teil des MCUs agiert und deswegen man da schon gewisse Sachen gelernt hat und Lektionen gezogen hat und weiß, wie die Formel funktioniert. Aber ich finde trotzdem, dass man ihn sich gut anschauen kann. Er ist jetzt irgendwie nicht der super perfekte Allround-Marvel-Film, aber er hat mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat gute Action-Szenen, hat gute Einfälle, hat charmante Charaktere, coolen Cast und alles. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr irgendwo eine Vorliebe für Marvel habt und ihr sicher ins Kino gehen könnt, dann schaut ihn euch doch mal an. Ansonsten wartet ihr halt 45 Tage auf Disney Plus, wenn ihr da Kunde seid. Und sonst, ja, macht, was ihr wollt.
Dem, genau, ja, gutes Fazit. Genau, und schreibt uns auch weiterhin zu den ganzen Fragen an podcast@serienjunkies.de oder ob ihr da noch mehr einfach auch Wissen einfach habt von vielen Sachen, die wir vielleicht auch ein bisschen falsch gesehen haben oder sowas. Schreibt uns da gerne. Ja, und vielleicht kann ich noch mal kurz einen Plug machen, denn es wird auch diesen Monat 2 Produktionen im Podcast-Bereich zu Handmaid's Tale geben. Und zwar der 4. Staffel. Und ich weiß, das passt vielleicht jetzt thematisch nicht ganz rein, aber vielleicht gibt es da doch ein paar Hörer und Hörerinnen, die da doch drin sind im Thema. Denn die 4. Staffel startet jetzt auch endlich in Deutschland. Und ich habe mit einer Podcasterin namens Christiane Attig den Podcast gemacht. Und ich fand, das war eine wirklich sehr, sehr interessante Diskussion zur 401. Und wir werden dann noch die Staffel besprechen, die 4. Also wenn ihr so überlegt, was könnte man jetzt nochmal schauen? 3. Staffel Handmaid fand ich wieder sehr, sehr gut und war auch nicht so hart. Also klar, immer noch wahnsinnig hartes Thema, aber einfacher zu gucken als früher. Und ich fand, es war eine sehr, sehr interessante Diskussion. Also vielleicht ein kleiner Plug am Rande. Aber ich glaube, da sind noch ganz viele andere Podcasts, Adam. Ich glaube, das wird der größte an der Anzahl von Podcasts dieser Monat, September.
Uiuiui. Mhm. Natürlich könnt ihr auch ins Archiv reinhören. Da besprechen wir ja auch gerade wöchentlich wieder The Walking Dead mit der 11. und finalen Staffel. Und natürlich könnt ihr euch auch ganz viele Business-Themen anhören, die wir in letzter Zeit besprochen haben. Beispielsweise neulich etwas zur Zukunft von Sky, aber auch zum Start von HBO Max oder Zwischenbilanzen bei Disney Plus oder bei Apple TV Plus und Stars Play anhören. Und natürlich könnt ihr euch auch ein paar Podcasts anhören zu den Marvel-Produktionen. Wir haben ein bisschen über WandaVision gesprochen, über Loki haben wir gesprochen und da auch The Falcon and the Winter Soldier erwähnt und natürlich auch neulich über den Black Widow-Solo-Film erst gesprochen. Ja. Also hört doch da mal rein.
Ich fand Shang-Chi besser als Black Widow.
Bin ich mir noch unschlüssig, muss ich sagen. Oh. Es gibt gewisse Aspekte von Black Widow, die ich sehr, sehr gern mochte, aber so jetzt, es ist ja auch nicht als Origin-Story 1:1 zu vergleichen. Deswegen, weil Black Widow auf mehr aufbaut einfach. Aber so als für sich gesehen fand ich Shang-Chi schon ziemlich, ziemlich gut.
Cool. Also dann genau, geht ins Kino oder schaut ihn euch an. Bleibt gesund, vor allem Prio 1 und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
Genau. Bis dann. Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.